Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Episode 183. Wir hatten letzte Woche im Podcast das Thema Fettleber und ich habe während der Podcast-Episode gemerkt, wir dürfen da gerne noch ein bisschen weiter ausholen und ich habe auch ein paar Fragen bekommen von euch und deshalb machen wir heute Fettstoffwechselstörungen. Und zwar wollen wir genauer gesagt die Fragen klären, wie erkenne ich eine Fettstoffwechselstörung und wir sind ja hier im Ist doch was du willst Podcast, wie kann ich sie behandeln, ohne mich auf einen Gewichtsverlust zu konzentrieren. Fettstoffwechselstörung ist wahrscheinlich ein Begriff, der den meisten Menschen so im Alltag nicht so häufig begegnet, es sei denn, du arbeitest vielleicht als Ärztin oder als Ernährungsfachkraft oder sonst irgendwie im Gesundheitswesen, wo dir der Begriff begegnet, aber ich denke mal, in der Regel werden die meisten den nicht so häufig hören, deshalb will ich ihn kurz definieren. Fettstoffwechselstörung bedeutet, dass die Blutfettwerte aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und vielleicht hast du auch schon mal den Begriff Dyslipidämie irgendwo gelesen. Das ist einfach der fachsprachliche Begriff für Fettstoffwechselstörung. Und es gibt unterschiedliche Formen. Und jetzt, denke ich mal, werden wir uns wieder auf ein bekanntes Eis begeben. Und zwar hast du bestimmt schon mal was vom schlechten und vom guten Cholesterin gehört. Also zum Beispiel, wenn man ein erhöhtes LDL-Cholesterin hat, das wird ja auch gerne als das in Anführungszeichen schlechte Cholesterin bezeichnet, dann hat man eventuell ein höheres Risiko für Erkrankungen. Das wird sozusagen als Marker benutzt. Also man versucht, am Blutwert für LDL-Cholesterin ein Risiko abzuschätzen. Und warum wird es jetzt eigentlich schlechtes Cholesterin genannt? Und das liegt daran, dass LDL-Partikel in die Gefäßwand, also in Blutgefäßen eindringen können. Und sie können sich dann dort ablagern, wodurch sogenannte Plaques entstehen. Und diese Plaques, die verengen die Arterien und die lassen sie auch langfristig verhärten. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn die verengt sind, wenn die verhärtet sind, das behindert den Blutfluss. Das Herz versucht natürlich weiter, alle Organe auch mit Blut zu versorgen. Das heißt, es versucht schneller zu schlagen, es versucht kräftiger zu schlagen. Dadurch erhöht sich dann zwangsläufig der Blutdruck, wodurch dann noch mehr Risse in der Gefäßwand entstehen können, weil die Belastung höher ist. Und dann kann dieses ganze Szenario zu einer Atherosklerose führen und das erhöht und die erhöht dann das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und wahrscheinlich hast du auch schon mal vom guten Cholesterin gehört, so wird in der Regel das HDL-Cholesterin bezeichnet. Und warum heißt es gutes Cholesterin? Die Aufgabe vom HDL ist es, überschüssige Lipide im Körper einzusammeln und sie zurück zur Leber zu transportieren. Und in der Leber wird das Cholesterin dann entweder, also Cholesterin ist ein Lipid, ein Fett, entweder recycelt oder über die Gallenflüssigkeit ausgeschieden, um dann letztendlich über den Darm aus dem Körper entfernt zu werden. Und in meinen Augen gibt's hier kein gut oder schlecht, das ist eigentlich total unfair, dass wir die so bezeichnen, sondern die haben beide eine ganz wichtige Aufgabe und es kommt auch sehr viel mehr auf das Verhältnis von den einzelnen Blutfetten zum Beispiel an. Auch da kann man Risiken abschätzen und ja, also wir brauchen beide, weil sie einfach beide ganz wichtige Aufgaben im Stoffwechsel haben. Und was du vielleicht auch schon mal gehört hast, sind hohe Triglyceride, dass die auch das Risiko für Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel erhöhen können. Und es gibt aber auch genetisch bedingte Fettstoffwechselstörungen, also zum Beispiel die familiäre Hypercholesterinämie heißt die Stoffwechselstörung. Und vielleicht kennst du das, ne? Vielleicht haben die Eltern erhöhte Cholesterinwerte, Großeltern sind früh am Herzinfarkt gestorben, also früh bedeutet da in der Regel so unter 60 bis 65 Jahren. Und es ist natürlich ein ganz starker Hinweis darauf, dass da eventuell in der Familie eine sogenannte genetische Prädisposition besteht. Also es gibt bestimmte Gene zum Beispiel, die das Risiko erhöhen können, dass man eine Fettstoffwechselstörung entwickelt oder dass man eben auch, ja, ich möchte es so ungern irgendwie genetisch vorbelastet, heißt dieser Begriff. Aber ich finde, also es fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Also es gibt so eine genetische Häufung durch bestimmte Gene in manchen Familien. Und da ist es natürlich auch besonders wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel Verwandte, enge Verwandte hast, die früh auch schon hohe Cholesterinwerte hatten, dass man das auf jeden Fall abklären lässt. Weil Stoffwechselstörungen haben eine große klinische Relevanz, vor allem in der westlichen Welt. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, da bestimmte Blutfettwerte mit einem erhöhten Atherosklerose-Risiko assoziiert sind. Und zwar können das sowohl Lipoproteine sein als auch Blutfette. Was ist denn jetzt schon wieder ein Lipoprotein? Das ist ein Molekül, das zum Teil aus Fett, also Lipolipid besteht. Und Protein, ich sage hier im Podcast grundsätzlich Protein, ja, so viele sagen auch Eiweiß, aber für mich ist Eiweiß einfach das, was im Ei drin ist und alles andere sind Proteine. Und genau, das Lipoprotein, ich schreibe hier gerade ab, ist ein Molekül, das zum Teil aus einem Fettanteil und einem Proteinanteil besteht und das für den Transport von den Fetten im Blut verantwortlich ist. Ne? Fette sind ja in Wasser und damit im Blut, weil es ist ja auch eine wässrige Lösung, nicht löslich. Das heißt, sie müssen in sogenannte Lipoproteine verpackt werden. Also Proteine sind ja wasserlöslich. Das heißt, dieser wasserlösliche Teil des Lipoproteins, das ragt sozusagen nach außen, ne, in die wässrige Phase. Und im Inneren ist dann der Lipo-Teil, also der Fettteil, wo man dann sozusagen das Fett reinpacken kann. Und eigentlich musst du das gar nicht so genau wissen. Wichtig ist es nur, dass du sogenannte Lipoproteine brauchst, um die Fette zu verpacken, um sie durch den Körper zu transportieren, weil eben Fette in Wasser und damit in Blut nicht löslich sind. Und wir haben jetzt gerade schon vom LDL und vom HDL gehört, das sind Lipoproteine. Es gibt aber noch viele mehr. Und ich habe gerade schon gesagt, Fettstoffwechselstörungen haben eine große klinische Relevanz. Über 50% der Menschen in Industrienationen, die älter als 40 Jahre sind, haben erhöhte Cholesterinwerte. Und wir haben mit erhöhten Cholesterinwerten unter anderem Folgekrankheiten assoziiert. Das sind zum Beispiel die koronare Herzkrankheit, Schlaganfall oder auch die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Also das bedeutet, dass die Blutwerte als sogenannte Marker hergenommen werden, um ein Risiko abzuschätzen. Und wenn deine Blutfettwerte halt in bestimmten Bereichen sind, also beispielsweise erhöht für das LDL oder erniedrigt für das HDL, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass dein Risiko eben erhöht ist. Also kurz gesagt, günstige Blutfettwerte können helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen oder deren Fortschreiten zu bremsen. Es wurde nämlich gezeigt, dass zum Beispiel ein vermindertes LDL, also wenn du sozusagen weniger in Anführungszeichen schlechtes Cholesterin hast und wenn dein Gesamtcholesterin vom absoluten Wert nicht so hoch ist, dass es unter Umständen das Risiko von beispielsweise koronaren Herzerkrankungen und koronaren Ereignissen, sagt man da, reduziert. Ein hohes HDL, also das HDL war das gute Cholesterin, kann dieses Risiko ebenfalls senken, und zwar sowohl im Rahmen der sogenannten Primärprävention als auch der Sekundärprävention. Was ist das denn jetzt schon wieder? Primärprävention bedeutet, dass es vorbeugend wirken kann für Menschen, die noch keine Herz-Kreislauf-Erkrankung hatten, und Sekundärprävention, das heißt, dass diejenigen, die bereits betroffen sind, also die beispielsweise schon mal einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatten, in einer Sekundärprävention dann weitere Ereignisse verhindern möchte. Das Gewicht, und darauf kommen wir jetzt, kann ich dir schon mal sagen, ist keine gute Diagnosegrundlage. Denn auch schlanke Menschen können von Fettstoffwechselstörungen betroffen sein, während nicht alle Menschen mit einem höheren Gewicht automatisch eine Fettstoffwechselstörung haben. Wenn das vermutet wird, dann macht hier mal wieder jemand Blickdiagnose. Da spiegelt sich dann wieder die eigene, wahrscheinlich nicht reflektierte Fettfeindlichkeit wieder. Ja, also Fettstoffwechselstörungen, das muss ich jetzt hier wirklich ganz deutlich sagen, erkennt man im Blut und nicht auf der Waage. Natürlich kann ein hohes Körpergewicht bestimmte Risiken verstärken. Ja, also es ist schon immer so ein bisschen eine Gratwanderung, wenn ich versuche, das auch gewichtsneutral zu erklären. Ja, also Fettstoffwechselstörungen werden von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Unter anderem kann ein hohes Körpergewicht in bestimmten Fällen stoffwechselbedingte Gesundheitsprobleme begünstigen oder verstärken. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass Diäten die einzige Lösung sind. Und das heißt auch im Umkehrschluss nicht, dass wir nur Menschen schlank machen müssen und dann sind sozusagen alle Probleme gelöst. Also wie gesagt, es kann Dinge verstärken oder auch so ein bisschen begünstigen, aber das Körpergewicht ist ganz sicher nicht die alleinige Ursache für eine Fettstoffwechselstörung. Es gibt medizinische Marker und so wird auch die Diagnose gestellt, und zwar über das Lipidprofil im Blut. Also man wird in der Regel LDL, HDL, die Triglyceride und das Gesamtcholesterin bestimmen und dann gibt es da bestimmte Grenzwerte und es gibt da auch bestimmte Formeln, wo man Risiken dann berechnen kann. Manchmal werden noch die Apolipoproteine beispielsweise als zusätzliche Marker bestimmt. Es kann auch sein, dass die Leberwerte bestimmt werden, da ja die Leber, das haben wir letzte Woche gehört, im Podcast eine zentrale Rolle im Fettstoffwechsel spielt. Und es kann auch sein, dass Insulin- und Blutzuckerwerte als mögliche Indikatoren für begleitende Stoffwechselveränderungen ebenfalls bestimmt werden. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich im Buch, das jetzt bald rauskommt, mein zweites Buch kommt bald raus und ich lese auch gleich draus vor, ganz arg drauf geachtet habe, ist, dass man so diese ganzen Verbindungen auch knüpfen kann zwischen den verschiedenen Stoffwechselstörungen und Stoffwechselerkrankungen. Und wir werden nächste Woche aufs Insulin, also auf Blutzucker und Insulin hier im Podcast eingehen. Und da werde ich auch noch mal so ein paar Verbindungen herstellen. Jetzt mal an dieser Stelle nur so weit. Das Insulin spielt nicht nur im Zuckerstoffwechsel eine sehr wichtige Rolle, sondern es mischt auch wirklich kräftig im Proteinstoffwechsel und im Fettstoffwechsel mit. So, jetzt komme ich endlich auf die Ursachen und Einflussfaktoren, um die ich hier so ein bisschen rumrede, habe ich das Gefühl. Also es gibt genetische Faktoren, beziehungsweise ich habe das jetzt alles schon angesprochen. Ich würde sagen, ich tue es jetzt nochmal zusammenfassen. Es gibt genetische Faktoren, das sind dann sogenannte primäre Fettstoffwechselstörungen, die können vererbt werden. Es gibt hormonelle Einflüsse, die Fettstoffwechselstörungen begünstigen. Das kann zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion sein, das kann PCOS sein. Das kann auch sein, dass wenn Frauen oder Personen, die menstruieren, in die Wechseljahre kommen. Und übrigens, man kommt viel früher in die Wechseljahre, als allgemein angenommen ist. Also nicht erst, wenn die Periode ausbleibt, ist man in den Wechseljahren, sondern in der Regel schon etwa 10 Jahre vorher geht es los. Und durch diese Hormonumstellung können sich auch beispielsweise Erkrankungen manifestieren oder vielleicht nochmal so ein bisschen die Stoffwechsellage verschärfen, ne, wenn da schon vielleicht was war oder sich was angebahnt hat. Es können natürlich Medikamente auch eingenommen werden, die sich auf den Fettstoffwechsel auswirken können, zum Beispiel Cortison oder auch bestimmte Psychopharmaka, Ernährung, Stress, Bewegung. Natürlich wirkt sich das auch alles auf den Fettstoffwechsel aus. Also du kannst im Prinzip davon ausgehen, dass sich alles, ja, deine komplette Umgebung, alles immer auf den Fettstoffwechsel auswirkt. Aber der Fettstoffwechsel ist auch nicht nur eine Frage der Kalorienbilanz und du kannst dich perfekt ernähren und du kannst dich perfekt bewegen und das ist dann auch keine Garantie. Es kann sein, dass du vielleicht das eine oder andere Risiko ein bisschen vermindern kannst, also insoweit halt Lebensstilfaktoren da einen Einfluss haben können. Wenn du jetzt eine sogenannte primäre Fettstoffwechselstörung hast, dann kannst du in der Regel also immer Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel kannst du dann mit Lebensstil gar nicht so viel bewirken. Also etwas, ja, aber gar nicht so viel bewirken. Und dann kann es auch sein, dass du eben um Medikamente gar nicht drumherum kommst. Wobei Medikamente halt auch immer nicht unbedingt die erste Wahl sind, weil die auch Nebenwirkungen haben können. Also es ist wirklich alles nicht so einfach. Und wichtig für dich ist, zu wissen, dass Stoffwechselstörungen, also im Prinzip alle Stoffwechselstörungen, aber besonders auch Fettstoffwechselstörungen von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst wird. Und deshalb ist es immer wichtig, von allen möglichen Seiten drauf zu gucken und halt nicht einfach nur zu sagen, ah, da ist jemand dick. Naja, ist ja klar, dass da irgendwas im Stoffwechsel schief läuft und die Person muss ja dann ein erhöhtes Risiko für diese und jene Krankheit haben. Weil wenn wir nämlich so denken, wenn wir so gewichtszentriert denken, dann ist es natürlich nicht nur stigmatisierend für dicke Menschen, sondern es ist auch gefährlich für schlanke Menschen, weil wir ja dann im Umkehrschluss davon ausgehen, wenn die Person schlank ist, kann kein Problem in Anführungszeichen vorliegen und dann werden möglicherweise Stoffwechselerkrankungen gar nicht erkannt. Und das ist auch was ich immer und immer und immer wieder im Podcast sag, wenn jemand Jahre oder Jahrzehnte versucht abzunehmen und plötzlich klappt es, ja, ohne dass eigentlich mal groß was anders macht, da würde ich immer mal schauen, ob da nicht vielleicht auch eine Erkrankung dahinter stecken könnte. Also auf jeden Fall mal durchchecken lassen, weil ein Gewichtsverlust ist nicht immer nur positiv, wie das gerne angesehen wird. So, bevor wir jetzt gleich auf die gewichtsneutrale Behandlung von Fettstoffwechselstörungen eingehen, also was du im Bereich deines Lebensstils zum Beispiel machen kannst, um zu versuchen, präventiv einzuwirken, will ich dir ganz kurz ein Kapitel aus meinem Buch vorlesen, und zwar aus dem Kapitel Fettstoffwechselstörungen. Und die Überschrift ist von unterschiedlichen Lebensrealitäten, Ressourcen und Privilegien. Der Körper braucht aber die Energie, um zu funktionieren. Wenn sie weder durch die Nahrung reinkommt, noch auf körpereigene Reserven zurückgegriffen werden kann, ist er gezwungen, den Stoffwechsel anzupassen, um den realen Energiemangel irgendwie auszugleichen, mit allen negativen Folgen. Fazit: Befindet sich der Körper in einem Stresszustand, ist der Fettstoffwechsel blockiert. Eine vernünftige Regeneration ist nicht möglich, der energetische Notzustand ist vorprogrammiert und die Diät von vornherein zum Scheitern verurteilt. So einfach ist das. Es ist daher nicht in Ordnung, Individuen die Schuld an ihrem Gesundheitszustand zu geben und immer einem hohen Körpergewicht alles in die Schuhe zu schieben. Mal ganz abgesehen von den gerade angesprochenen Stoffwechselprozessen. Selbst wenn jemand theoretisch weniger essen und sich mehr bewegen könnte, kann es sein, dass die mentale Gesundheit darunter leiden würde oder die Rahmenbedingungen aufgrund sozioökonomischer Faktoren oder Erkrankungen eine Veränderung einfach nicht möglich machen. Nein, wir haben nicht alle dieselben Kapazitäten, Unterstützungsmöglichkeiten, Verhältnisse, Ressourcen, Lebenserfahrungen, Lebensrealitäten, Gewichtshistorien, körperlichen und mentalen Konstitutionen und Ziele. Darum ist der Satz, wenn ich es schaffe, kannst du es auch, eine privilegierte, unreflektierte Aussage, die den meisten Menschen einfach nicht hilft. Es gibt ganz sicher Menschen, die mit einer bestimmten Ernährungsweise oder einem bestimmten Lifestyle tolle Erfolge vorzuweisen haben. Ein persönlicher Erfahrungsbericht oder eine individuelle Abnehmgeschichte ist aber keine aussagekräftige klinische Studie und macht die Person auch nicht automatisch zur Ernährungsadipositas oder Gesundheitsexpertin. Dazu gehört schon ein bisschen mehr. Wir kennen das schon von irgendwoher. Ein gutes Stressmanagement, ausreichend qualitativ hochwertiger Schlaf, regelmäßige Bewegung im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und eine ausgewogene Ernährung, in Klammern, dazu gleich mehr, können dabei helfen, die Blutfettwerte zu verbessern und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Es kann trotzdem sein, dass man um Medikamente nicht herumkommt. Das bitte immer direkt mit dem der behandelnden Ärztin absprechen. Falls du mit dem Gedanken spielst, aktiv Gewicht zu reduzieren, dann mach das bitte so langsam wie irgend möglich. Eine für den Fettstoffwechsel zumutbare Gewichtsabnahme liegt wahrscheinlich bei maximal 1 bis 2 Kilogramm pro Monat. Und selbst das kann unter Umständen schon zu viel sein. Was leider viel zu wenig bekannt ist, wenn Fettdepots zu schnell abgebaut werden, kann es richtig brenzlig werden. Nicht nur in einem sehr hohen Kaloriendefizit, zum Beispiel bei hypokalorischen Formuladiäten, sondern auch bei bariatrischen Operationen oder beim Einsatz von Medikamenten zur Gewichtsreduktion kann ein Gewichtsverlust so schnell erfolgen, dass die Leber unter Umständen mit freien Fettsäuren regelrecht überflutet wird. Liegt nun gleichzeitig eine massive und eventuell unerkannte Fettstoffwechselstörung vor, können die Cholesterinwerte, insbesondere das LDL, durch die Decke gehen. Diese Möglichkeit müssen wir auf dem Schirm haben. Das Gefährliche an Fettstoffwechselstörungen ist, dass oft lange keine Anzeichen vorhanden sind und alles gut geht, bis dann ein Manifestationsfaktor hinzukommt. Dieser Faktor kann auch eine zu schnelle Gewichtsabnahme sein. Derselbe Effekt der Leberüberlastung entsteht aber nicht nur, wenn ein sehr hohes Kaloriendefizit durch zu wenig Nahrung entsteht, sondern auch bei zu viel Sport. Bei Menschen, die exzessiv Ausdauersport betreiben, wir sprechen hier von mehreren Stunden pro Tag in einem aeroben Bereich, in dem der Körper vorwiegend Fett als Energiequelle heranzieht, können ebenfalls sehr viele Fettsäuren anfluten und das LDL-Cholesterin stark erhöhen. Dadurch steigt das kardiovaskuläre Risiko massiv und vor allem sprunghaft an. Bei einer Veränderung des Lebensstils in einer Weise, die eine schnelle Gewichtsreduktion beinhalten könnte, ist es daher von zentraler Bedeutung, im Vorfeld abzuklären, ob eine Fettstoffwechselstörung vorliegen könnte. Denn dadurch wäre das potenzielle Risiko überdimensional gesteigert, eine böse Überraschung zu erleben. Und ja, mit böse Überraschung meine ich im schlechtesten Fall Herzinfarkt oder Todumfallen. Das schreibe ich nicht, um dir Angst zu machen, sondern weil es immer wieder vorkommt, dass Menschen beim Halbmarathon sterben oder ihren Lebensstil positiv verändern und ein paar Monate später plötzlich einen Herzinfarkt erleben, obwohl sie doch, in Anführungszeichen, alles richtig gemacht haben. Positive Veränderungen sind super, aber nicht, wenn sie Körper, Geist und Seele überfordern und überlasten. Viel hilft nicht immer viel. Manchmal ist weniger mehr und führt schneller zum Ziel. So, ich hoffe, ich habe dich jetzt ein bisschen neugierig machen können. Und falls du möchtest, freue ich mich natürlich, wenn du mein Buch bestellst, falls es noch nicht geschehen ist. Du kannst es bereits jetzt vorbestellen, du kannst es im Online-Versand bestellen oder bei der Buchhandlung deines Vertrauens. Es wird dann pünktlich zum Erscheinungstermin geliefert oder, wenn du Glück hast, sogar ein bisschen früher. Ich habe jetzt im Verlag die Info bekommen, dass am 24. März die Bücher rausgeschickt werden. Also in den Handel kommen beziehungsweise in den Online-Versand kommen. Und dann kann es tatsächlich sein, dass es vielleicht sogar schon 1-2 Tage früher bei dir ist. So, jetzt könnte mal der Hund vielleicht aufhören zu schnarchen. Das stört ein bisschen. Ja, du? Guten Tag. Ja, jetzt mal auf zu schnarchen. So, der Hund schnarcht. Denn wir wollen natürlich ja noch wissen, wie können wir vorgehen gegen Fettstoffwechselstörungen in einer gewichtsneutralen Behandlung. Und ich habe das schon so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen angedeutet. Es ist Bewegung, es sind Ernährungsstrategien, es sind Lebensstilfaktoren wie zum Beispiel Stressmanagement oder Schlaf und bei Bedarf eine medikamentöse Therapie. Bewegung kann positive Effekte haben, und zwar unabhängig vom Gewicht. Und Bewegung kann zum Beispiel die HDL-Cholesterinwerte erhöhen. Also wie gesagt, und fairerweise ist das HDL ja immer das Cholesterin, das wir als in Anführungszeichen gutes Cholesterin bezeichnen. Warum kann jetzt Bewegung die HDL-Cholesterinwerte erhöhen? Das liegt daran, dass bei Bewegung mehr freie Fettsäuren zur Energiegewinnung direkt genutzt werden können. Bewegung verbessert den Transport von Cholesterin zurück zur Leber, wo es abgebaut oder über die Galle ausgeschieden wird. Und Bewegung verbessert auch die Insulinsensitivität, was dann indirekt wieder zu günstigeren Blutfettwerten beiträgt. Und ich werde es in der nächsten Episode, nächste Woche auf jeden Fall anreißen, aber ich erkläre das auch im Buch tatsächlich in allen Einzelheiten. Und wichtig bei Bewegung ist, Schweiß muss nicht in Strömen fließen oder es muss auch kein hartes Workout oder so gemacht werden, sondern bereits moderate Bewegungen, also zum Beispiel zügiges Gehen, über eine längere Zeit, also über 10, 20 Minuten, 30 Minuten, wenn man das regelmäßig macht, kann das HDL-Cholesterin steigern. Und die Effekte zeigen sich da auch in der Regel so, ja, innerhalb von einigen Wochen bis Monaten. Dann gibt es verschiedene Ernährungsstrategien. Zum Beispiel kannst du deinen Fokus auf ungesättigte Fettsäuren legen. Und zwar hat man früher empfohlen, möglichst auf gesättigte Fette zu verzichten. Das macht man heute nicht mehr. Man empfiehlt es so nicht mehr. Heute liegt der Fokus eher darauf, den Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren und mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu erhöhen und möglichst viele verschiedene Fette zu verzehren. Also besonders Olivenöl, extra natives Olivenöl ist bekannt für seine positiven Effekte auf die Herzgesundheit und seine Wirkung wird vor allem auf den hohen Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren, vor allem Ölsäure, zurückgeführt, sowie auf antioxidative Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Polyphenole. Aber auch ungesättigte Fettsäuren, wie beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, können sich positiv auf die Cholesterinwerte bzw. auf den Fettstoffwechsel auswirken. Und die sind vor allem in fettreichem Fisch, also Makrele, Lachs, Sardine, Forelle, Thunfisch enthalten. Oder wenn du keinen Fisch essen möchtest oder wenn du Vegetarierin oder Veganerin bist, finden wir Omega-3-Fettsäuren auch in bestimmten Ölen, zum Beispiel Rapsöl, Weizenkeimöl, Hanföl, Leinöl, Walnussöl, Chiaöl oder auch Samen und Nüssen. Das sind zum Beispiel Chiasamen, Leinsamen, aber auch in Walnüssen, Haselnüssen, Paranüssen, Erdnüssen, Pekannüssen, Makronen. Also eigentlich fast in allen Nüssen finden sich günstige Fettsäuren und auch Omega-3-Fettsäuren. Und die einzigen Fettsäuren, von denen wirklich abgeraten wird, sind die Transfette. Die sind besonders in industriell gefertigter, so hochprozessierter Nahrung zu finden. Und ich bin aber der Meinung, Verbote bringen da absolut nichts. In der gewichtsneutralen Beratung konzentrieren wir uns eher darauf, leckere Alternativen zu finden, falls es möglich ist, oder Fastfood nährstoffreich aufzupeppen, also beispielsweise was dazu essen, was viele Nährstoffe hat, oder einfach nur das Fastfood zu essen und dann aber möglichst mit einem großen Genuss dabei und langsam und achtsam. Ja. So würden wir das zum Beispiel machen. Und meistens ist die Strategie so eine Mischung aus all diesen drei Dingen. Was auch den Fettstoffwechsel sehr positiv beeinflusst, sind Ballaststoffe. Ich rede ja immer so gerne über Gemüse, aber mit mir will immer niemand über Gemüse reden, sondern immer über alles andere. Also Ernährung ist ja oft nicht das Problem, sondern einfach nur das Symptom oder der Bereich des Lebens, wo man Herausforderungen sieht. Aber tatsächlich, bei Fettstoffwechselstörungen kannst du profitieren, wenn du etwas mehr Ballaststoffe isst. Optimal wären 30 bis 40 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Das ist relativ viel. Das schafft man nicht so ohne weiteres. Das muss jetzt auch nicht das direkte Ziel sein. Vor allem nicht, wenn du gerade wenig Ballaststoffe isst, weil sonst, ne, wenn du jetzt von 0 auf 100 gehst, da wirst du einige Nebenwirkungen haben. Also dein Darm muss sich auch wirklich erstmal langsam daran gewöhnen, wenn Ballaststoffe nicht so häufig gesehen sind auf deinem Teller. Es haben tatsächlich auch alle Ballaststoffe einen positiven Effekt auf den gesamten Stoffwechsel, aber insbesondere auf den Fettstoffwechsel. Und gerade die löslichen Ballaststoffe sind beim Fettstoffwechsel aber wie so eine Art Wunderwaffe. Und lösliche Ballaststoffe, das sind zum Beispiel Pektine oder Beta-Glucane oder Flohsamenschalen. Und die binden die Gallensäuren im Darm, sodass sie dann mit dem Stuhl ausgeschieden werden können, anstatt wieder in den Körper aufgenommen werden. Und dann muss der Körper Gallensäure nachproduzieren. Und um Gallensäuren zu produzieren, braucht der Körper Cholesterin. Und deshalb kann man sagen, dass sich durch eine ballaststoffreiche Ernährung Cholesterin aus dem Körperkreislauf entfernen lässt. Und bei bestimmten Fettstoffwechselstörungen ist das eben höchst positiv und höchst günstig, wenn man das tut. Ansonsten sind Ballaststoffe ja auch für alle anderen möglichen Dinge wirklich toll. Also Darmgesundheit, machen die Darmbakterien glücklich. Und gerade jetzt die löslichen Ballaststoffe sind zum Beispiel, habe ich ja gerade gesagt, Pektine. Pektinreich sind zum Beispiel Äpfel, Quitten, Zitrusfrüchte, Johannisbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren, Preiselbeeren, aber auch Kohlarten und Möhren. Vielleicht kennst du auch so diese schleimige Komponente in Haferflocken oder Gerste. Das ist das Beta-Glucan, das ist auch ein löslicher Ballaststoff. Aber wichtig, lösliche Ballaststoffe, die binden nicht nur Gallensäuren, sondern die können auch bestimmte Medikamente binden. Also falls du Medikamente einnimmst, dann klär das bitte ab oder schau in der Packungsbeilage nach. Da steht es in der Regel auch drauf, ob das einen Einfluss haben kann. Also zum Beispiel bestimmte Medikamente, es ist ja wichtig, dass man die zum Beispiel eine halbe Stunde vor dem Essen oder gleich morgens auf nüchternem Magen einnimmt und dann eine halbe Stunde wartet. Das sind dann in der Regel die Medikamente, die dann vielleicht im Darm nicht aufgenommen werden, wenn man eben was dazu isst. Und da können so lösliche Ballaststoffe ausschlaggebend sein. Denn sie verlangsamen auch die Magenentleerung und sie verlangsamen auch die Aufnahme von Nährstoffen bei der Verdauung. Das kann bei Medikamenten auch eher kontraproduktiv sein. Oder nicht? Kommt aufs Medikament an, ja. Wenn wir uns den Fettstoffwechsel anschauen, ist es in der Regel etwas Positives, denn die löslichen Ballaststoffe, die bilden mit dem Wasser so eine Art Gelee oder gelartige Substanz, die dann den Nahrungsbrei im Magen und im Darm verdickt und auch dessen Volumen erhöht. Und es führt dann zu einer verlängerten Sättigung und eben zu einer, das habe ich gerade schon gesagt, langsameren Magenentleerung. Und dadurch führen lösliche Ballaststoffe zu einem stabileren Blutzuckerspiegel, dadurch die langsamere Verdauung, Insulinspitzen vermieden werden. Und sie reduzieren damit auch indirekt die Menge an Fett, die auf einmal in den Blutkreislauf gelangt. Und das senkt wiederum das Risiko, die Leber zu überlasten. Wir haben ja das letzte Mal gehört, in der letzten Podcast-Episode, das oberste Gebot im Fettstoffwechsel ist, alles, was zur Leber kommt, muss verbrannt werden. Und wenn die Leber sozusagen mit Nährstoffen überflutet wird, mit Energie überflutet wird. Und es ist auch ganz egal, ob das jetzt Energie aus Kohlenhydraten oder Fett oder Proteinen ist. Ja, wenn es zu viel ist auf einmal, dann muss sich die Leber irgendwie behelfen. Und sie behilft sich in der Regel dabei, dass sie halt das, was zu viel ist, in Triglyceride umwandelt und dann zwischenspeichert in den Leberzellen. Und wenn die Leber dann keine Chance hat, diese Zwischenspeicher auch wieder zu entleeren, weil das ja nur eine Notlösung ist, dann füllen die sich und dann kann es zur Fettleber kommen. Und so schließt sich jetzt hier wieder der Kreis zur Fettleber, weil die nämlich auch eine wichtige Rolle sozusagen spielt bei den, nicht nur bei den Lebererkrankungen, sondern eben auch bei den Fettstoffwechselstörungen. Und wenn dann eben die Leber verfettet ist, dann kann das wiederum andere Dinge ja verschärfen oder die Stoffwechsellage weiter zuspitzen. Also ja, die Leber, die steht schon auch so gerne ein bisschen im Mittelpunkt im Stoffwechsel und sie ist natürlich auch unfassbar wichtig. Und was ich auch nochmal ganz, ganz deutlich sagen möchte, das war nämlich auch eine Rückmeldung einer ganz lieben Hörerin, dass das viel zu wenig erwähnt wird. Von einer fettarmen Ernährung wird eher abgeraten, da sie das Risiko für Gallensteine erhöht. Also wenn du eine Fettstoffwechselstörung hast und die wird zu einer fettarmen Ernährung geraten, dann frag unbedingt nach dem Risiko für Gallensteine und ob das wirklich nötig ist und ob es nicht eventuell sinnvoller ist, die Menge an einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren in der Nahrung zu erhöhen. Denn werden nur wenig Fette verzehrt, dann wird der Gallenfluss nicht richtig gewährleistet. Also da bei einer fettarmen Ernährung ja nur sehr wenig Fette verdaut werden müssen, muss die Galle natürlich auch weniger Gallensäuren ausscheiden und dann stehen die da sozusagen in der Galle rum und kristallisieren aus und dann kann es zu Gallensteinen führen. Und was ich so aus der Beratungspraxis außerdem sagen kann, ist, dass bei einer fettarmen Ernährung die Fette in der Regel durch Kohlenhydrate ausgetauscht werden, also ersetzt werden. Wenn du keine Fette mehr essen kannst, du musst ja irgendwie diese Lücke schließen und wenn du dann statt Fetten und vielleicht sogar günstigen Fetten sehr viele Kohlenhydrate isst, und dann auch sehr viele einfache Kohlenhydrate beispielsweise, kann der Blutzuckerspiegel wieder Achterbahn fahren und das würde eine Fettstoffwechselstörung eher verschärfen als verbessern. Auch das erkläre ich im Buch ebenfalls in allen Einzelheiten. Das würde jetzt echt zu weit führen, wenn ich das jetzt hier an der Stelle noch so ausführen würde. Und auch die Lebensstilfaktoren, die will ich jetzt nochmal ganz kurz ansprechen. Stressmanagement ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, weil Stresshormone den Fettstoffwechsel auch beeinflussen und sie beeinflussen ihn in der Regel sehr ungünstig. Und auch wenn man zu wenig schläft oder nicht gut schläft, ja, aus welchem Grund auch immer, und ich weiß, dass es natürlich auch Lebensumstände gibt, wo sozusagen an Schlaf nicht zu denken ist und man auch nicht immer alles, ja, so positiv beeinflussen kann, wie man das gerne möchte. Aber Schlaf ist natürlich auch ein wichtiger Lebensstilfaktor, da er auch einen Einfluss auf die Insulinempfindlichkeit, aber eben auch auf die Lipidwerte hat. Und wenn es da bei dir Möglichkeiten gibt oder Potenzial gibt, um das zu verbessern, dann kann das eine ganz, ganz wichtige Stellschraube sein. So, warum ich jetzt gerade so ein bisschen hetze, ist, ich möchte mich eigentlich noch gerne eine Frage beantworten, die ganz oft zum Fettstoffwechsel gestellt wird. Und zwar ist die Frage, bringt es was, auf Cholesterin zu verzichten? Und die Antwort ist ganz klar, in den allermeisten Fällen bringt es wenig bis gar nichts, auf Cholesterin in der Ernährung zu verzichten, wenn eine Fettstoffwechselstörung vorliegt. Und der Grund ist, dass die Cholesterinzufuhr aus der Nahrung nur einen geringen Einfluss auf den Cholesterinspiegel im Blut hat, weil der Körper einen Großteil des Cholesterins selbst herstellt. Also wir reden hier so von 75-80% und die restlichen 20-25%, die kommen aus der Nahrung. Also natürlich ist Cholesterin nur in tierischen Produkten. Das heißt, wenn du dich nur von pflanzlichen Produkten ernährst, dann führst du nicht zu, aber es ist halt etwa so ein Fünftel bis ein Viertel, was von außen dann nicht zugeführt wird. Und wenn weniger Cholesterin über die Nahrung aufgenommen wird, dann kompensiert das die Leber oft durch eine erhöhte Eigenproduktion. Und ja, manche Menschen, die reagieren empfindlicher auf Cholesterin aus der Nahrung. Das sind dann sogenannte Hyperresponder. Also es gibt individuelle Unterschiede bei der Cholesterinverstoffwechslung und Verarbeitung. Aber für die meisten Menschen spielt es eben kaum eine Rolle. Und weil dann eben der Körper das ausgleicht, was aus der Nahrung eben nicht kommt oder kommt, kann man da ein bisschen einen Einfluss nehmen. Also wir reden hier vielleicht von 5-10% etwa, dass du deinen Cholesterinspiegel senken kannst. Und es kann ein Versuch natürlich wert sein, wenn du dich so im Grenzbereich befindest oder wenn sich dein Cholesterinwert vielleicht auch schon über längere Zeit so immer mehr diesem Grenzbereich annähert, dann wird man da auf jeden Fall in der Ernährungstherapie auch schauen, na, was es da für Stellschrauben gibt. Aber wenn dein Cholesterin also wirklich super erhöht ist, ja, dann kannst du eben mit Ernährung möglicherweise nicht ausreichend viel bewirken. Und für die meisten Menschen ist die Fettqualität viel wichtiger als ein Cholesterinverzicht. Na, also, weil es so wichtig ist, wiederhole ich das nochmal kurz. Wenn du jetzt übermäßig gesättigte Fette isst, dann kann das LDL-Cholesterin steigen. Na, halt auch wieder nur in einem gewissen Rahmen. Und das kommt auch wieder auf diese Balance an. Also gesättigte Fette sind nicht an sich schlecht, sondern es kommt auch drauf an, na, wie viel du halt im Verhältnis isst dann zu einfach ungesättigten oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Transfette, die erhöhen das LDL und die senken das HDL, also die sind immer ungünstig für den Fettstoffwechsel, die sind in stark verarbeiteten Lebensmitteln und vor allem aber auch in Frittierfetten, also besonders auch Frittierfett, das mehrfach erhitzt wird. Und ja, es wird geraten, die zu meiden, aber wie gesagt, Verbote helfen meistens nicht so wirklich viel, sondern denk an das Motto, das wir hier immer haben, hinzufügen statt verzichten. Ne? Wo kann ich vielleicht noch was einbauen, um mein Fastfood ja noch ein bisschen nährstoffreicher aufzupeppen? Oder wo kann ich dann bei einer anderen Mahlzeit zum Beispiel Lebensmittel mit Omega-3-Fettsäuren oder mit einfach ungesättigten Fettsäuren essen? Wo kann ich Olivenöl dazu schütten? Also es geht jetzt hier nicht darum, ne, dass du einmal Fastfood isst und es dann in der nächsten Mahlzeit wieder gut machen sollst, in dem Sinne, sondern ja, dass du so ein Gleichgewicht findest für dich, ne? Und frag dich da auch immer, wie könnte mir das leichter fallen, diese Strategien in meinen Alltag zu integrieren. Ne, also zum Beispiel sind Ballaststoffe oft effektiver als ein Cholesterinverzicht. Also gerade die löslichen Ballaststoffe, die können ja das Cholesterin im Darm binden, so dessen Ausscheidung fördern. Und na, auch da immer im Sinne der intuitiven Ernährung auf die Rückmeldungen deines Körpers achten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du halt morgens, mittags, abends Fastfood isst, dass du da wirklich leistungsfähig bist und also leistungsfähig im Sinne von, du kannst deinen Alltag gut bewältigen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dein Körper da auch mal rückmeldet und sagt, boah, das finde ich jetzt irgendwie hier nicht so gut. Ne? Könnt da nicht mal ein bisschen Salat oder so, oder ein paar mehr Ballaststoffe rein. Also, wie gesagt, ein pauschaler Cholesterinverzicht ist nicht nötig und auch sowas wie ein pauschalen Fastfood-Verzicht, also auch das machen wir hier nicht, ja. Also, viel wichtiger und auch nachhaltiger ist es, beispielsweise die Ernährungsqualität oder die Fettqualität etwas zu verbessern und zum Beispiel auf Ballaststoffe zu setzen, Gemüse und nochmals Gemüse, sage ich da nur, und beispielsweise auch Bewegung in den Alltag zu integrieren, und zwar immer im Rahmen deiner eigenen Möglichkeiten. Und ganz wichtig, manchen Menschen hilft es, wenn sie sofort das ganze Leben umkrempeln, ja, und so einen Kickstart hinlegen, und ja, das kann sich dann positiv verselbstständigen. Und für manche Menschen ist es aber auch einfach gar nichts, weil es direkt überfordert und am Anfang dann die Motivation irgendwie riesig ist. Und ja, da wird dann ganz viel mit Willenskraft gemacht und da werden Bedürfnisse ignoriert und da wird vielleicht über die eigenen Grenzen gegangen und dann lässt sich das einfach nicht nachhaltig und langfristig aufrechterhalten. Und deshalb sind für viele diese langsamen Anpassungen, ich nenne es immer Mäuseschrittchen, möglicherweise ein Weg, der sie dann schneller und vor allem eben langfristig und nachhaltig ans Ziel bringt. So. Nächste Woche gehen wir auf den Blutzucker und Insulin ein. Ich hoffe jetzt sehr, dass ich das so einigermaßen gut erklären konnte. Also Fettstoffwechsel ist einfach ein unfassbar komplexes Thema so rum. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn sich eine Frage klärt, dann ergeben sich direkt 5 Folgefragen. Und ich hoffe, du konntest so ein bisschen was mitnehmen. Also denk an das Motto, hinzufügen statt verzichten. Nächste Woche machen wir, wie gesagt, Blutzucker und Insulin. Da sprechen wir dann auch noch ein bisschen über Lebensmittelkombinationen, über eine Faustformel, die sich positiv auf den Blutzucker und die Insulin Wirkung ausschüttet. Und dann werden wir hoffentlich auch noch so ein paar Schleifen dann zum Fettstoffwechsel drehen und eventuell noch so ein paar Fragen klären. So, dann würde ich jetzt einfach mal hier den Cut machen, weil wie gesagt, über den Fettstoffwechsel, da lassen sich ganze Bibliotheken füllen, nur über die Grundlagen. Und ich hoffe, dass du trotz des komplexen Themas heute ein bisschen was für dich mitnehmen konntest. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer ins Thema Gesundheit und Gewicht einsteigen wollen, kann ich mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen und mein zweites Buch erscheint am 2. April 2025. Das kannst du bereits jetzt schon vorbestellen. Es heißt Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. Und darin zeige ich auf, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den Ist doch was du willst Podcast hörst, bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.